Du glaubst, es geht mehr dann jetzt in Zukunft um die große Konfrontation, also zwischen eben halt Russland und China, die ja jetzt auch in Afghanistan geblieben sind
Ja,
und
aber anders. Also geblieben, die haben halt ihre Botschaften nicht evakuiert und insgesamt, sagen wir mal so, die waren jetzt von keiner Panik erfasst, haben auch angekündigt, mit den Taliban zu kooperieren, was ja jetzt der Westen de facto auch macht, also wo kein Weg dran vorbeiführt. Die fühlen sich da jetzt erstmal Sieger. Das ist schon der Unterschied. Die Russland und China haben keine Soldatinnen in Afghanistan stationiert. Womöglich würden sie das machen, wenn es einen UN-Einsatz gibt, aber das ist ja alles noch ein bisschen Glaskugel. Im Moment sind sie da ganz anders vertreten und bis zum Abzug der NATO waren sie da eben auch auf eine ganz andere Art, tatsächlich auch diplomatisch, natürlich mit strategischen Interessen dran, vor Ort aktiv. Aber die NATO hatte halt große Militärstützpunkte dort und Militärkontingente vor Ort und hat da ja auch unglaublich viel Rüstungsgüter hingeschafft, die jetzt den Taliban in die Hände gefallen sind.
diese als chaotisch bezeichnete Evakuierung der Ortskräfte, also die Nicht-Evakuierung der Ortskräfte, macht sich da nochmal nachträglich der Bundesrepublik und andere angebliche sogenannte Demokratien unglaubwürdiger? Weil es ist ja so offensichtlich, dass mit ihnen zusammenzuarbeiten nicht zu Schutz führt.
Das ist natürlich das große Problem, was da in Wirklichkeit gesehen wird. Also während da jetzt nach außen viel von humanitär und so geredet wird, muss man einfach vor Augen halten, dass 2 Wochen vorher noch Abschiebeflüge nach Afghanistan geplant wurden. Je mehr man sozusagen in die militärische Sphäre und die Diskurse guckt, ist es tatsächlich die Sorge, wenn man jetzt so offensichtlich die Leute irgendwie zurücklässt, dann wird man es auch in zukünftigen Einsätzen schwerer haben, wieder welche zu finden und da auch tatsächlich Vertrauen zu haben. Wobei ich da, also das kann ich schlecht einschätzen, ob das wirklich so ist. Also irgendjemand, der für viel Geld sein Leben riskiert, da irgendwie für die NATO zu übersetzen, zu kochen oder eben auch, darf man auch nicht vergessen, dass da viele dabei waren, die auch für den Schutz und für den Kampf eingesetzt waren, also mehr oder weniger Söldner. Ich glaube, wenn man genug Geld in die Hand nimmt, findet man die auch immer. Was das jetzt so mit Glaubwürdigkeit zu tun hat, zweifle da insgesamt so an der Glaubwürdigkeit dieser Evakuierungsmaßnahme. Wie gesagt, man hat in diese Länder auch bis vor kurzem noch Menschen abgeschoben und jetzt versucht man wieder unter militärischem Einsatz, der natürlich auch mitzuentscheiden, wer da jetzt noch ausreisen darf und wer nicht. Ich glaube, da ging es darum, sozusagen nach dem Debakel auf irgendeine Art nochmal Handlungsfähigkeit zu simulieren und sich als Retter zu inszenieren, wo die Medien ja auch gefällig hinterherlaufen und von der Hölle Afghanistan schreiben. Das ist ja auch eigentlich schon wieder so ein kolonialistisches, orientalistisches Denken, dass da jetzt alle nur versuchen zu fliehen. Dann, also insgesamt, glaube ich, war das eine ganz schöne Inszenierung. Bevor die NATO da die Kontrolle übernommen hat, sind ja auch noch zivile Flugzeuge gestartet und gelandet und humanitäre Organisationen fliegen jetzt andere Flughäfen in Afghanistan an, weil sie eben Kabul nicht mehr erreichen konnten, weil die NATO da nur noch militärische Flüge zugelassen hat. Die Glaubwürdigkeit dieses Einsatzes und der ganzen Idee der Evakuierung würde ich mal in Frage stellen.
Und du hattest jetzt gesagt, dass insgesamt sämtliche Interventionen unwichtiger werden, also dass Afghanistan unwichtiger wird für diese strategischen Konzepte, aber auch Mali.
Es gibt viele so anerkannte sogenannte Expertinnen aus dieser sicherheitspolitischen Community, die jetzt eben das Debakel in Afghanistan auch als Anlass genommen haben oder Parallelen gezogen haben zu Mali, wo wir auch die Situation haben, dass sich die Sicherheitslage, seit da die europäischen Truppen vor Ort sind, beständig verschlechtert, dass sich auch politische Stabilität also im freien Fall befindet. Da gab es ja innerhalb von 8 Monaten 2 Putsche. Die Konflikte greifen alle immer stärker ineinander. Es gibt immer mehr Bewaffnung der Zivilbevölkerung. Milizen, die sich gründen, das wird ethnisch aufgeladen. Also eine katastrophale Bilanz des bisherigen Einsatzes, für die man sich aber in Deutschland und auch in dieser sicherheitspolitischen Community eigentlich lange so wenig interessiert hat wie in Afghanistan. Und das Rezept ist ja auch in Mali, in der ganzen Sahelregion, das gleiche. Wir bauen jetzt lokale Sicherheitskräfte auf. Da wird ausgebildet, bewaffnet, was das Zeug hält von der EU, von Deutschland. Die USA haben entsprechende Programme, andere EU-Mitgliedstaaten, auch aus den Golfstaaten kommen Waffen und Geld. Und man versucht da eine gemeinsame Sahel-Interventionstruppe aufzubauen und die einzelnen Armeen dieser Staaten auszurüsten. Aber welches politische System die eigentlich bekämpfen, für was die eigentlich kämpfen, da guckt man gar nicht so genau danach, weil eben die Erfolgszahlen, wie viele Leute man ausgebildet haben, irgendwie besser ankommen im Berichtswesen. Damit kann man eben Erfolg suggerieren und wird jetzt viel drüber diskutiert, dieses Berichtswesen sozusagen, ob das eben in Afghanistan in allen Einsätzen auch so ein bisschen in die Richtung bewegt, dass von unten nach oben die Probleme immer kleiner geschrieben werden und die Erfolge immer mehr aufgebauscht werden, um sich auch in so einem weiter so, es läuft gut, zu wiegen. Allerdings ist der UN-Generalsekretär veröffentlicht vierteljährlich einen Bericht über die Lage in Mali. Andere Institutionen machen das auch. Es liegt auf der Hand und jeder kann wissen, wie sich da die Sicherheitslage verschlechtert. Wissen auch Leute aus der Bundeswehr. Finde ich ganz interessant, dass schon 2017 das Magazin Reservistin der Bundeswehr, Loyal heißt es auch noch, Titelthema hatte im malischen Treibsand. Und dann einen sehr ausführlichen Bericht eigentlich darüber, was für eine unglaubliche Logistik da betrieben wird. Aber dann wird ein Soldat zitiert, der sagt, also wenn ich meiner Familie zu Hause erklären soll, warum ich hier bin, kann ich das nicht. Also auch in der Truppe rumort es. Bin ich gerade auch ein bisschen am Umdenken, aber mir wird jetzt mit Afghanistan, wo auch die Traumatisierung von Soldatinnen, die vor vielen Jahren dort waren, durch den Abzug neu getriggert wird, wird mir langsam klar, dass tatsächlich viele Soldatinnen auf den unteren Rängen tatsächlich auch die Vorstellung haben, sie wären da, um Gutes zu tun, um Menschen zu schützen, um Demokratie zu exportieren. Ist vielleicht auch nötig, dass die das denken, weil wenn man sagt, es geht um wirtschaftliche Interessen, es geht um die Machtposition innerhalb der EU oder sowas, ist vielleicht niemand bereit, sein Leben dafür zu riskieren. Aber das habe ich unterschätzt. Aber das merkt man jetzt, das merkt man schon seit einer Weile ein bisschen in Mali rumort es da. Jetzt in Afghanistan, dass die Soldatinnen vor Ort tatsächlich wohl auch oft dachten, sie wären da, um was Gutes zu tun und dann enttäuscht sind, dass das nicht funktioniert und dann auch wirklich wütend werden. Das ist vielleicht auch ein Aspekt, den man da in Zukunft mehr einbeziehen muss. Also anders als in anderen kriegführenden Staaten war es ja in Deutschland lange recht ruhig um das Thema Veteranen. Also wie ist eigentlich die Stimmung unter den traumatisierten, Verletzten oder auch anderen Soldatinnen, die mal im Einsatz waren? Wie bewerten die das im Nachhinein? Und da kommen schon mittlerweile kritischere Töne. Die greifen auch mittlerweile kritischer in den Diskurs ein. Also als jetzt neulich 12 Soldaten der Bundeswehr bei einem Anschlag in Mali verletzt wurde, hat so einen Verband der Veteranen, die haben sich schon sehr kritisch gegen das Verteidigungsministerium geäußert, weil eben die medizinische Evakuierung nicht so gut aufgestellt ist in Mali, wie es die Sicherheitslage eigentlich erfordern würde. Und vor allem Afghanistan, finde ich, hört man jetzt aus den Kreisen auch mehr Kritik. Also auch das ist vielleicht eine Änderung, die sich da abzeichnet oder ergibt. Auf der anderen Seite das Verteidigungsministerium, also was es wirklich schon gut machen kann, ist die Aufmerksamkeit von manchen Dingen weglenken und auf andere Dinge hinrichten. Werden wir sehen, wie sich das weiterentwickelt.
Hätte die Bundeswehr und alle sich das eigentlich total schenken können? Wäre das vielleicht besser gewesen?
Das wäre auf jeden Fall besser gewesen. Manche können sich ja gar nicht mehr daran erinnern, wie das damals gelaufen ist. Das war ja sozusagen die Reaktion auf die Anschläge vom 11. September 2001, das war ja auch ein Riesenschock und es war irgendwie relativ klar, dass die USA sozusagen diese Demütigung nicht hinnehmen können, ohne irgendwo zurückzuschlagen. Und dann haben sie sich ein Land ausgesucht, wo ihnen das kurzfristig machbar und auch sozusagen geopolitisch interessant vorkam. Aber es war ja so eine unglaubliche, also die uneingeschränkte Solidarität in Deutschland. Und dann hat man gesagt, man geht da mit, egal worum es geht letzten Endes. Auch da hieß es zuerst ein kurzer Einsatz. Man hat dann auf dem Petersberg bei Bonn eine neue Regierung ernannt, von außen. Ja, also da kamen so die westlichen Mächte zusammen und haben sich eine Regierung gemalt. Und dann hat man gesagt, ja, zuerst sichert man nur Kabul. Und eigentlich wurde dann auch relativ schnell klar, dass das mit dem Scheitern sich der militärische Ansatz zuerst immer weiter erweitert hat und robuster wurde. Also das ist ein Phänomen, das ist so alt und bekannt, dass es einen eigenen militärischen Begriff hat, das Mission Creep. Also man bleibt, obwohl man sieht, dass es schief läuft und versucht es immer zu kompensieren, indem man noch mehr Aufgaben militärisch übernimmt und noch mehr Militär hinschafft. Und das Scheitern hat sich da recht schnell abgebildet. Das war halt eine Reaktion auf den 11. September und sicher auch der Versuch der NATO, sich da irgendwie neue Aufgabenfelder zu finden und weiter die Rüstungsausgaben zu legitimieren und so weiter. Man hätte das von Anfang an und die Friedensbewegungen in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, haben ja von Anfang an davor gewarnt und sich dagegen gestellt. Das hat auf jeden Fall, war das eine Katastrophe, ein katastrophaler Fehler. Dass er jetzt auch noch so ausgeht, dass die NATO erstmal sehr geschwächt dazustehen scheint, macht es dann auch noch zu einem Fehler aus der Logik der NATO-Führung. Aber dass das sozusagen aus einer menschlichen, humanitären Perspektive von Anfang an ein Fehler war, auf der Hand und war ja auch vielen immer klar.
Ist das jetzt das Ende des Kriegs gegen den Terror?
Der Krieg gegen den Terror hat ja auch unglaublich viele innenpolitische, juristische, auch technologische Komponenten. Die ganze Überwachungsdichte hat ja unglaublich zugenommen. Der wird, glaube ich, weiterhin stattfinden. Das weiß ich auch gar nicht, ob sich das noch umkehren lässt. Das ist ja sozusagen bis in die Einwohnermeldeämter und bis in die alltägliche Technik, die wir nutzen, ist der ja eingedrungen, der sich umkehren lässt, dadurch weiß ich nicht. Die USA haben eine Over-the-Horizon Anti-Terrorism Mission, also mit einem Drohnenangriff in Afghanistan jetzt reagiert auf den Anschlag des IS in Kabul am Flughafen. Ich glaube, das wird weitergehen, ob jetzt so die Vielzahl der Einsätze, dieses sich verzetteln an verschiedenen Ecken der Welt, so weitergehen wird, bin ich nicht sicher. Auf der anderen Seite werden ja auch diese zwischenstaatlichen Kriege oder Konflikte auch von NATO-Seiten ja mittlerweile hybrid geführt. Vieles, was Terrorbekämpfung heißt, sogenannten Nahen und Mittleren Osten, ist ja auch ein Stellvertreterkrieg gegen den Iran. Das wird sicherlich weitergehen. Das kann ich mir auch vorstellen, dass das an der Grenze zu Russland in einer Form auch noch hinzukommt zum jetzigen Paket der hybriden Kriegführung, wie eben Manöver, Propaganda, Informationskrieg, Cyberangriffe, solche Sachen, was ja schon stattfindet. Aber nee, leider glaube ich nicht, dass der Krieg gegen den Terror damit beendet ist. Vielleicht als rhetorisches Paradigma wird da vielleicht keine so große Rolle mehr spielen.